ganz anderes Publikum, preis dem Herrn. Nun, ich bin ja so fast ein Aalbacher, weil meine Mutter kommt aus Aalbach und meine Großmutter auch. Und so ganz verleugnen kann man das dann doch nicht. Ich bin gern hier und sehe auch einige bekannte Gesichter. Das Anspiel eben war, finde ich, ziemlich hart. Aber manche Dinge müssen wir uns klar vor Augen malen, um sie zu verstehen oder auch um sie an uns ranzulassen. Mir hat es geholfen, mich hier einzustimmen auf das Thema von heute. Ich hoffe, es hilft Ihnen auch, sich hiermit auseinanderzusetzen und auch ein Stück weit zu öffnen. Ich habe nicht vor zu predigen heute Abend, sondern ich möchte eher einen Vortrag halten über das Thema. So ähnlich war es ja eigentlich auch angekündigt. Die nächsten 60, 70 Minuten werden wir uns mit dem Leben nach dem Tode befassen. Ich habe mir mal so ein paar letzte Worte angeschaut von Männern, die in der Gesellschaft ihrer Zeit berühmt waren, anerkannt, angesehen, die wir bis heute mehr oder weniger auch noch kennen, dem Namen nach. Da war zum Beispiel Heinrich der VIII., König von England. Sein letzter Satz soll gewesen sein: So ist nun alles dahin, Reich, Leib und Seele. Cesare Borgia, ein Staatsmann, sagte: Ich habe für alles Vorsorge getroffen im Laufe meines Lebens, nur nicht für den Tod. Und jetzt muss ich völlig unvorbereitet sterben. Kardinal Mazarin sagte: O meine arme Seele, was wird mit dir? Wohin gehst du? Goethe ist sehr bekannt, dieser letzte Satz. Er rief nur zwei Worte: Mehr Licht. Und schließlich noch Churchill: Welch ein Narr bin ich gewesen, soll er gesagt haben. Ich war nicht dabei, aber es steht so niedergeschrieben von den Geschichtsschreibern der Zeit, wo diese Menschen gelebt haben. In Daniel, in der Bibel, im Buch Daniel, sagt Daniel zu dem Engel, der ihm erschien und ihm eine prophetische Sicht gab: Was wird der Ausgang von diesem sein? Und ich glaube, dass diese Frage uns alle heute hier betrifft und dass es dieselbe Frage ist, die ja jeden von uns einmal gestellt werden wird oder die wir uns heute schon stellen. Was wird wohl der Ausgang sein? Ich sehe hier graue Haare, ich sehe noch sehr dunkle Haare, ich sehe viele und weniger Haare von hier oben. Ich will damit sagen, alle Altersgruppen so sind hier zusammen, die unsere Gesellschaft ausmachen. Es ist gut so. Wohin gehe ich einmal, wenn ich sterbe? Gibt es wirklich einen Himmel oder gar eine Hölle? Ist das wahr, was da eben gespielt wurde, oder war das nur Spaß? Wie wird das alles einmal enden? Diese Frage, die Daniel dem Engel stellte, die möchte ich heute auch stellen. Die stelle ich meinem Herrn auch und frage: Herr, wie wird das enden? Und ich bin sehr dankbar, dass wir ein Stück weit schon hineinblicken dürfen in dieses Thema und dass wir nicht so unvorbereitet da hineingehen müssen, wie es unser Politiker von vorhin gesagt haben soll. Es gibt eine erste seriöse Studie über das Leben nach dem Hirntod. Ich möchte Ihnen das mal kurz vorlesen. Sie ist vor wenigen Wochen veröffentlicht worden. Nun wollen zwei namhafte Wissenschaftler Belege dafür gefunden haben, dass mit dem Tod nicht alles aus ist. Nach Angaben der Tageszeitung Die Welt, die erste seriöse Studie über das Leben nach dem Hirntod. Der Neuropsychiater Peter Fenwick vom Londoner Institut für Psychiatrie und der Mediziner Sam Pania von der Universitätsklinik Southampton befragten 63 Schlaganfallpatienten, die ihren Hirntod überlebten, nachdem sie schon für klinisch tot erklärt worden waren. Sieben der Überlebenden berichteten von Erlebnissen nach ihrem Hirntod. Doch nur vier der Patienten bestanden den Test gemäß der Crouzon-Skala zur Bewertung von Schwellenerfahrung. Alle berichteten übereinstimmend, ihr Zeitgefühl habe sich beschleunigt und sie seien zum Eingang einer anderen Welt gekommen, von dem es kein Zurück mehr gäbe. Und obwohl sie das Gefühl für ihren Körper verloren hatten, schienen alle ihre Sinne geschärft gewesen zu sein. Nach Angaben der Welt halten die Wissenschaftler ihre Ergebnisse für Hinweise auf ein Leben im Jenseits. Wörtlich, wenn Geist und Gehirn unabhängig sind, wirft das die Frage nach dem Fortleben des Bewusstseins nach dem Tode auf. Sampania ergänzt, wenn das Gehirn ein Mittler des Geistes ist, könnten wir zeigen, dass es ihn noch gibt, wenn das Hirn tot ist. Ein Thema, das ich zufällig entdeckte bei der Vorbereitung für diesen Vortrag, und ich glaube, er unterstützt uns hier sehr in der Wahrheitsfindung. Ich möchte jetzt drei Dinge abklären mit Ihnen zusammen. Zunächst werden wir uns anschauen, welche Aussagen denn die Bibel, die ja für sich das in Anspruch nimmt, dass sie Gottes Wort sei, was die Bibel zum Leben nach dem Tod aussagt. Dann schauen wir uns Erlebnisberichte an von Menschen, die klinisch tot waren, die zurückgeholt wurden und die danach berichteten, was sie denn dort erlebt haben. Und wir werden uns als letzten Punkt damit beschäftigen, was können wir, was können Sie, was kann ich tun, damit wir die Angst vor dem Tod nicht mehr haben müssen. Ich will nicht sagen verlieren, weil verlieren werden wir die nicht in der Form, dass es auf einmal weg ist, sondern wir werden uns damit beschäftigen müssen und haben dann die Möglichkeit, diese Angst nicht mehr zu benötigen. Ich möchte jetzt mit Ihnen eine Geschichte lesen aus dem Wort Gottes, aus dem Lukas-Evangelium. Ich lese Lukas 16, das Kapitel, Verse 19 bis 31. Jesus selbst erzählt hier eine Geschichte über das Leben nach dem Tod, die ich sehr bemerkenswert finde. Es war aber ein reicher Mann und er kleidete sich in Purpur und feine Leinwand und lebte alle Tage fröhlich und in Prunk. Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag an dessen Tor voller Geschwüre und er begehrte sich mit den Abfällen vom Tisch des Reichen zu sättigen. Aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham von Weitem und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, Kind, gedenke, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben und Lazarus ebenso das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und zu diesem allen ist zwischen uns und euch eine große Kluft festgelegt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Er sprach aber, ich bitte dich nun, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest. Denn ich habe 5 Brüder, dass er ihnen eindringlich Zeugnis ablege, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber spricht, sie haben Mose und die Propheten. Mögen sie die hören? Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, so werden sie Buße tun. Er sprach aber zu ihm, wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Dieses Wort, was hier verwandt wird, Hades, wo sich das abspielte, was dieser Reiche erlebte. Das wird hier übersetzt. Scofield sagt hier etwas drüber. zur Bezeichnung des Zustandes des unerlösten Menschen zwischen dem Tod und dem Gericht vor dem großen weißen Thron. Zeigt uns, dass die Verlorenen im Hades bei Bewusstsein sind, dass sie im Besitz aller ihrer Fähigkeiten sind, Gedächtnis und so weiter, und dass sie in der Qual sind. Dieser Zustand dauert an bis zu dem letzten Gericht der Verlorenen. Dann werden alle Ungeretteten und auch der Hades selbst in den Feuersee geworfen werden. Vielleicht so viel hierzu. Scofield ist ein renommierter Bibelforscher, der vor 200 Jahren angefangen hat, seine Arbeit zu leisten und eine Bibelübersetzung mit vielen interessanten Hinweisen gegeben hat, unter anderem eben diesen, den ich gerade gelesen habe. Nun, was sagt die Bibel über das Leben nach dem Tod? Ich habe herausgefunden, dass Jesus einige sehr bemerkenswerte Sachen gesagt hat. Er sagte zum Beispiel: Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Nachzulesen in Johannes 5. Nun, mich interessierte jetzt besonders, was heißt denn das Gute getan haben? Was meint der Herr damit? Ich habe da diverse Lexika und Kommentare zur Hilfe genommen und habe herausgefunden, das griechische Wort für Gute in diesem Zusammenhang heißt Agathos. Agathos bedeutet tüchtig, brauchbar. Es bedeutet hier im Textzusammenhang eindeutig, das Wort Gottes zu hören und dem Vater die Sendung des Sohnes zu glauben. Das Gute getan haben, das ist die einzige Bedingung, die Jesus hier sagt, für ein Leben in der ewigen Herrlichkeit. Das Wort Jesu gehört zu haben und dass die Sendung des Sohnes Gottes geglaubt zu haben. Nicht nur als historische Wahrheit, sondern als etwas, was mich höchstpersönlich betrifft, meinen Glauben, nicht den von meinem Nachbarn. Die Worte getan haben stehen hierfür, sich mit etwas beschäftigt zu haben, etwas zu machen, wodurch ich zu etwas anderem werde und was mich dazu bringt, meine Handlungen zu verändern. Es geht also letztlich darum, etwas zu produzieren, das eine eigene unabhängige Existenz behält, wenn es denn einmal steht. Die Bibel nennt das Glauben. Wissen Sie, mein Glaube ist unabhängig von Ihrem Glauben. Wenn Sie selbst allen Glauben verlieren, muss das bei mir nicht sofort auch passieren. Weil mein Glauben auf eigenen Füßen steht. Und das ist letztendlich der Wille Gottes für jeden Menschen. Dass unser Glaube auf eigenen Füßen steht. Natürlich in Gemeinschaft, wie in einer Kirche, in einer Gemeinde. Aber letztendlich für uns selbst erstmal verantwortlich. Die hier das Schlechte, auch das wird hier genauer erklärt, vollbrachten. Also diejenigen, die in die Ewigkeit nicht mit dem Herrn kommen, sondern an diesen anderen Ort, den die Bibel Hades nennt. Das sind die, welche dem Wort Jesu ihr Gehör verweigert haben und so im Todeswesen des Fleisches blieben. Wir sind hier ganz gut heute Abend. Es ist gut, dass wir hier sind. Denn das zeigt schon mal, wir sind ja nicht verschlossen gegenüber Dinge, die Gott uns hier vielleicht mitteilen will, auch durch diesen Vortrag heute. Gott sagte mal, dass jedes Wort, was gesprochen wird aus der Heiligen Schrift, irgendetwas bewirkt. Er sagt, es wird keins leer zurückkommen. Deswegen freue ich mich immer, wenn ich was daraus vorlesen oder reden kann, weil ich weiß, irgendwas verändert es im Herzen. Und dafür ist es gemacht, dafür ist es da. Nun, Jesus hat hier eine klare Aussage getroffen und auch einer seiner Jünger, der Lukas, er war vom Beruf Arzt, er schrieb im 24. Kapitel der Apostelgeschichte, dass er von der Auferstehung der Gerechten und der Ungerechten ausgeht und dass ihm Motivation genug war, sein Gewissen beständig zu überprüfen, um nur nicht auf der anderen Seite zu landen. Ich finde diese Aussage umso bemerkenswerter, weil ja hier immerhin ein Apostel schreibt. Er nimmt also auch für sich in Anspruch, ich kann auch mein Heil verlieren. Ich kann auch wieder abdriften. Warum? Christsein ist keine starre, stoische Sache, sondern Christsein ist ein lebendiger Glaube, eine Beziehung. Meine Frau sitzt hier vorne. Ich habe mit ihr eine Liebesbeziehung. Eine ganz schöne. Aber wenn ich diese Beziehung nicht beständig pflege, auch in der Ehe, wir sind jetzt 10 Jahre verheiratet, dann geht es ganz genauso schnell wieder nach hinten. Eine Beziehung lebt von der Zeit und von der Intensität, die ich darin investiere. Und so ist es auch mit unserer Beziehung mit Gott. Also mögen wir nicht den Fehler machen, davon auszugehen, ja, ich bin ja Christ, ich habe ja auch an diesen Gott immer geglaubt und ich habe auch mal in der Bibel gelesen und ich war auch mal in einem Gottesdienst. Dann ist ja alles gut. Lukas sagt hier was anderes. Überprüf dich täglich. Das ist der Rat zusammengefasst aus der Apostelgeschichte, aus dem 24. Kapitel insbesondere. Dann haben wir natürlich auch noch Paulus. Paulus schreibt eine Menge darüber. Auch Jesus schreibt noch viel mehr. Aber ich habe nur ein paar Zitate rausgeholt, die, denke ich, inhaltswidergebend der Lehre sind, die diese Männer vertreten. Im 4. Kapitel des 1. Thessalonierbriefes schreibt er von einer Auferstehung der Gerechten zum ewigen Leben. Er geht davon sehr selbstverständlich aus und lehrt auch die Gemeinden in Thessaloniki über dieses Thema. Was für eine Hoffnung haben denn die Gerechten? Ich meine, dieser Paulus war ein Radikaler, wie Jesus ja selbst auch. Er war jemand, der seiner Zeit weit voraus war, der überall angeeckt ist, vor allem bei den religiösen Leuten. Vielleicht ecke ich heute auch bei dem einen oder anderen ein bisschen an. Ich bin nämlich nicht religiös. Bitte nehmen Sie mir das ab. Paulus sagte, Sterben ist mein Gewinn. Das hört sich super heilig an. Jeder, der mal dem Tod ins Auge geguckt hat, und mir ist das mindestens 2-mal in meinem Leben passiert, der weiß, was es heißt, so eine Aussage zu treffen und das zu unterschreiben in so einem Brief, zu sagen, Sterben ist mein Gewinn. Auf gut Deutsch, das ist noch besser als hier ein Leben, was ich habe, wo es mir ja vielleicht ganz gut geht. Sterben ist mein Gewinn. Ich mag diese Aussage, denn die fordert uns heraus, uns zu hinterfragen, kann ich das auch sagen? Ich habe mit Christen und Nichtchristen gesprochen über dieses Thema sehr oft. Und ich habe von beiden Seiten immer wieder Leute kennengelernt, die mir gesagt haben, ich habe Angst vom Tod. Auch Christen. Ich habe Angst vom Tod. Dann habe ich immer wieder sagen müssen, hast du dich mal damit beschäftigt, was der Tod für dich bedeutet? Ich bin keiner, der Todessehnsucht hat. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Aber diese Aussage von Paulus ist so griffig. Sie ist so eindrucksvoll, so eindeutig, so klar. Sterben ist mir sogar noch Gewinn. Klar, Paulus hat Höhen und Tiefen gehabt in seinem Leben. Er hat wirklich Höhen auch erlebt. Das wird oft verschwiegen. Ihm ging es Zeiten sehr gut, gesundheitlich wie auch materiell. Und dann gab es Zeiten, da ist er sehr verfolgt worden, hat im Gefängnis gesessen, wurde geschlagen und sogar gesteinigt. Aber er sagte in einer anderen Aussage, das alles erachte ich für Dreck. Selbst die guten Zeiten, die wir haben, gegenüber der Ewigkeit bei meinem Herrn. Und mit der Auferstehung der Gerechten haben sich ja nur wenige Probleme. Jedoch, was geschieht mit den Ungerechten nach der Auferstehung, die wir eben kurz definiert haben? Es sind die, die das Evangelium für sich nicht so als dringend und als wichtig sehen, für die die Bibel ein altes Buch vielleicht ist, wo man lange nicht mehr drin gelesen hat, die Kirche eine überholte Organisation, die ohnehin niemand mehr braucht, außer vielleicht einen schönen Kindergarten und ein Krankenhaus einzurichten. Alle, die so denken, sind hochgradig gefährdet. Zumindest sagt die Bibel das. Wir wollen nachher noch gucken, ob sich das auch andersweitig bestätigt. Nun, die Bibel sagt über das Gericht ein paar sehr deutliche Worte. In Römerbrief steht, denn hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er herrsche über Tote als auch über Lebende. Das ist er heute. Ich mag es, ein Kruzifix oder ein Kreuz zu sehen, was leer ist. Der Grund dafür ist, dass Jesus tatsächlich nicht mehr da hängt. Dass Jesus auferstanden ist. Das male ich mir dann immer wieder vor Augen, wenn ich so ein leeres Kreuz sehe. Es ist wirklich leer. Er sitzt jetzt zur Rechten Gottes des Vaters. Und er regiert in derselben Herrlichkeit, aus der er kam, bevor er Mensch wurde. Wir feiern ja bald seinen Geburtstag. Im Hebräerbrief steht, und wie es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und dann gehen wir mal ins letzte Buch der Bibel, die Offenbarung. Scheinbar ein ganz mystisches Buch, eigentlich gar nicht so schwierig, wenn man es im Kontext liest mit dem Rest des Neuen Testamentes. Johannes schreibt hier, und ich sah einen großen weißen Thron. Es ist eines der letzten Kapitel. und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel. Und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen. Und Bücher wurden geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren. Und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Ein Bild, wie es eben, denke ich, recht eindrücklich hier vorgespielt wurde. Die Bedeutung von Werke, das war ja auch hier das Schlüsselwort für die Errettung, ist diejenigen Handlungen, durch die jemand die Echtheit seines Glaubens unter Beweis stellt. Der Glaube bewahrheitet sich in den Werken. Diese werden jedoch durch die Motivation gewertet. Ich kann viele schöne Worte machen, kann über Jesus reden, über die Bibel. Aber das sind Menschen, die beobachten mich. Nicht nur, weil ich jetzt Pastor bin, auch wenn ich Christ bin. Ich war bis vor 3 Jahren ganz normal im Berufsleben, habe das ehrenamtlich gemacht. Und viele Kollegen haben mich beobachtet. Hey, der religiöse Freak, der Jesus-Freak, was ist das für einer? Wie geht der mit Krisen um? Lebt er seinen Glauben oder spricht er nur schön drüber? Da werden wir alle dran gemessen. Und letztendlich auch dort. Unsere Werke zeigen unser Herz. Das, was ich tue, wird das sein, was in mir wohnt. Wenn Sie eine Tube vor sich haben, wo Zahnpasta draufsteht, haben wir noch keine Garantie, dass auch Zahnpasta drin ist, oder? Aber wenn Sie draufdrücken, kommt das raus, was drin ist. Und dann zeigt sich auch, wie echt unser Christsein ist. Wie gehen wir mit Krisen um? Wenn Hühnerdreck drin ist in der Tube, kommt Hühnerdreck drauf. Und wenn da 10-mal Signal draufsteht. Und im jüngsten Gericht wird es genauso sein. Nicht, was draufsteht, fromm, heilig, Superchrist, wird dann gelten, sondern das, was drin ist. Wie unsere Motivation war. Wie wir wirklich sind. Nichts anderes interessiert dann mehr. Was bedeutet dieser Feuersee? Auch hier habe ich eine Menge drüber gefunden. Ich habe so ein paar Sachen zusammengefasst. Ich nenne es mal die Hölle. Eine Umfrage, die vor wenigen Jahren gemacht wurde, hat etwas Erschreckendes ergeben. Sie wurde unter Geistlichen gemacht. 70% dieser Geistlichen erklärten, wir glauben nicht an die Hölle. Es kann mich nicht beirren, sage ich euch. Wenn alle diese Leute nicht an die Hölle glauben, denn ich habe eine Bibel. Und diese Bibel sagt mir an 162 Mal im Neuen Testament, dass es einen solchen Ort gibt. Und darum halte ich es mit Paulus, der sagt, Gott ist wahrhaftig und alle Menschen sind Lügner. Wenn aber die Geistlichen schon so wenig mit der Hölle rechnen, wie dann der Christ in den Gemeinden? Da haben wir ein Problem. Denn die Bibel sagt, der Glaube kommt aus der Predigt. Und die Predigt aus Gottes Wort. Wenn wir nicht mehr darüber reden, dass es auch eine Hölle gibt, ist auch nicht mein Lieblingsthema. Aber wenn wir darüber nicht wissen, nicht reden, dann werden wir auch nicht eine gesunde Gottesfurcht bekommen. Nicht eine Angst vor dem großen Gott. Sondern damit rechnen, es hat Konsequenzen, wie wir hier leben heute. Es ist nicht egal. Nur weil unsere Gesellschaft zunehmend wertloser wird, weil die Werte verschwinden, die noch vor 50 Jahren ganz anders waren. Deswegen wird Gottes Wort nicht verändert. Seine Grundsätze bleiben gleich. Er ist nicht der, der sich jetzt uns anpasst. Jesus selbst predigt 22 Mal über die Hölle. Grund genug, dieses Thema ernst zu nehmen. Die Hölle wird in 139 Versen im Neuen Testament beschrieben und veranschaulicht, ohne dass dieser Ort diesen Namen bekommt. Den Namen Hölle habe ich dort nicht gefunden, aber die Beschreibung sehr wohl. Dieser Ort existiert. Lesen wir mal was aus dem Matthäus-Evangelium, was hierzu erklärend hilft. Matthäus 13, Vers 24 ab. Ein anderes Gleichnis legt Jesus ihnen vor und sprach: Mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging weg. Als aber die Saat aufsproßte und Frucht brachte, da erschien auch das Unkraut. Es kamen aber die Knechte des Hausherrn hinzu und sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn Unkraut? Er aber sprach zu ihnen: Ein feindseliger Mensch hat dies getan. Die Knechte aber sagen zu ihm: Willst du denn, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber spricht: Nein, damit ihr nicht etwa beim Zusammenlesen des Unkrauts gleichzeitig mit ihm den Weizen ausreißt. Lasst beides zusammen wachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen: Lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen. Den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Nun, Gott säte in unserem Leben aus. Sind wir doch mal ehrlich. Ich denke, wir gehören alle noch zu den Generationen, die zumindest in ihrer Kindheit irgendwas von Gott gehört haben. Sei es im Religionsunterricht, sei es im Konfirmandenunterricht, im Kommunionsunterricht, sei es von unseren Eltern oder vielleicht sogar von den Lehrern in der Schule. Ich hatte noch so ein, zwei Lehrer, wo ich wirklich wusste, sie sind gläubige Christen und sie nehmen das trotz allen Unkens sehr ernst. Nun, Gott säte in unser Leben. Doch dann tat der Teufel das ebenso. Und ich sage Ihnen was, er tut es immer noch. An den Teufel zu glauben, ist auch nicht modern. Selbst manche Christen haben mir schon gesagt: Glaubst du wirklich an den Teufel? Sag ich: Du, glaubst du daran, dass Jesus die Wahrheit sagt? Und dann muss ich sagen, dann ist der Teufel real. Er spricht viel zu oft über ihn, als dass wir ihn abtun könnten, als einfach nur ein Symbol für Bosheit. Es ist ein Geist und es ist eine Person, deren Geschichte sogar niedergeschrieben steht in der Bibel. Aber das ist ein anderes Thema. Ein bisschen weiter hinten erklärt Jesus was über dieses Gleichnis. Das will ich nicht vorenthalten. Im 36. Vers steht: Dann entließ er die Volksmenge, die ja alle dieses Beispiel gehört hatten, und kam in das Haus, und seine Jünger traten zu ihm und sprachen: Deute uns das Gleichnis vom Unkraut des Ackers. Er aber antwortete und sprach: Der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. Er meinte sich damit. Der Acker aber ist die Welt, der gute Same aber sind die Söhne des Reiches, das Unkraut aber sind die Söhne des Bösen. Der Feind aber, der es gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte aber ist die Vollendung des Zeitalters, die Schnitter aber sind die Engel. Wie nun das Unkraut zusammengelesen und im Feuer verbrannt wird, so wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle Ärgernisse zusammenlesen und die Gesetzloses tun. Und sie werden sie in den Feuerofen werfen. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat, der höre. Gut, dass wir Ohren haben. Auch geistliche Ohren, die uns helfen, diese Dinge wahrzunehmen. Woanders sagte Jesus im Johannesevangelium: Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn jemand den Anschluss an Jesus verloren hat, beginnt er zu verdorren. Stellen Sie sich bitte eine Weinrebe vor. Ich habe lange in Rüdesheim Dienste getan, in Seminaren, und bin immer wieder an diesen Weinbergen vorbeigefahren, die das ganze Land durchziehen. Wenn Sie davon eine noch so schöne Rebe, eine Abzweigung dieser Pflanze durchtrennen, fängt diese Pflanze an zu verdorren, stimmt's? Gibt keine Wahl, denn sie hat den Kontakt verloren zu den Wurzeln, die in der Erde stecken und aus die sie ernähren, die die Nährstoffe umsetzen und in die Pflanze hineinbringen. Und so ist es auch, wenn wir den Anschluss an Jesus verlieren. Das fängt langsam an. Wir sind nicht von einem Moment auf den anderen dürr, aber es beginnt. Die Kraft verlässt uns. Wir fangen an, uns immer schwieriger zu tun mit Dingen, die alltäglich sind. Das geht wirklich in die alltäglichen Sachen hinein, nicht nur im Geistlichen. Wir verlieren Kraft, wir verlieren Motivation, wir verlieren die Freude am Leben. Warum verzweifeln junge Leute schon am Leben? Scheinbar unverständlich und doch klar aus dieser Perspektive gesehen. Wenn Jesus nicht in meinem Leben ist, ich nicht weiß um seine Führung, ich nicht weiß um meinen sicheren Hafen, den ich erreichen soll, mit ihm zusammen eines Tages, dann wird dieses Leben so bedrohlich für mich, dass es verschiedene Wege gibt, wie ich dann damit umgehe. Ich kann es ignorieren. Ich kann sagen, okay, ich sterbe eh irgendwann mal, also ich lebe jetzt mit allem, was ich habe und kann. Einfach nur, es dreht sich alles um mich, ist ja eh egal, ist ja alles aus nachher. Oder ich fange an und ich denke nach. Manch einer landet da leider im Spiritismus oder im Okkultismus, in der New Age-Bewegung, in anderen Philosophien, die Wahrheiten versprechen, die doch keine sind. Wir tun gut daran, die Wahrheit in dem Buch zu suchen, das von sich behauptet, die Wahrheit zu sein. Und in der Person Jesu Christi, der von sich sagt, ich bin das Wort. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als durch mich. So kann jemand ein Leben hier auf Erden leben, das eine einzige Qual und scheinbar so sinnlos ist, wenn er Jesus nicht hat. Doch ist dieses Leben hier vorbei, wartet das ewige Feuer. Ist es ungerecht? Ich weiß nicht. Irgendwo ist es auch sehr fair. Wie anders wäre es doch, wenn Gott sagen würde, ich habe euch geschaffen, ihr Menschen, und ihr seid jetzt meine Marionetten. Ihr tut genau, was ich will, wann ich es will, wie ich es will, wo ich es will. Und auf die Art, die mir gefällt. Stattdessen sagt er, hey, ich habe euch geschaffen, ja, ihr seid nach meinem Ebenbild gemacht. Ihr habt ein Potenzial in euch leben, das all das übersteigt, was ihr selbst euch vorstellt. Ihr habt ewiges Leben grundsätzlich in euch. Aber was werdet ihr damit tun? Ich möchte, dass ihr die Wahl habt, hat er gesagt. Mit mir zu gehen oder ohne mich zu leben? Ich bin dankbar für die Wahl. Ich habe 20 Jahre lang dagegen entschieden. Und ich bin heute noch dankbar, dass dann jemand da war, der mir gesagt hat, was es mit diesem Jesus auf sich hat. Und dass ich das prüfen konnte und es versucht habe und gemerkt habe, es stimmt. Dieser Jesus ist real. Er ist nicht nur eine Fiktion oder eine Krücke für arme Leute, die nicht klarkommen im Leben. Im Gegenteil. Lukas 16 sparen wir uns jetzt aus Zeitgründen, aber für die Kassette, wer es hören möchte, 16, 19 bis 31, die Verse vom Lukas 16, lohnen sich zu lesen. Die Endzeitrede von Jesus in Matthäus 25, da steht noch, zur Linken geht von mir, also er redet jetzt von der Zeit, die kommen wird, wo das Gericht stattfindet, zur Linken geht von mir, Verfluchte in das ewige Feuer. Diese werden hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber in das ewige Leben. Das sagte Jesus, genau wie die anderen Aussagen, die wir eben schon gehört haben. Die Strafe ist ewig. Das ist für mich ein ganz großer Hammer gewesen, wo ich das kapiert habe. Ich dachte, okay, ich lebe vielleicht ein bisschen schlecht und irgendwann geht es vielleicht auch mal in so eine Hölle oder sowas und dann ist Schluss. Diesen Schluss findest du in der Bibel nirgendwo. Wir haben einen ewigen Geist, auch was diese Untersuchung herausgefunden hat. Dieser Geist wird leben. Nicht nur ein Jahr oder 100 oder 1000, sondern ewig. Ewig definiert sich als zeitlos, als grenzenlos, als unendlich. Worte, die wir nicht begreifen können. Aber allein das sollte uns Sorge genug machen, um zu gucken, wo wir diese lange Zeit verbringen. Wie viel Sorge machen wir uns doch schon, wenn wir hier ein Haus bauen, in dem wir vielleicht 30, 40 Jahre leben dürfen? Wie viel mehr, müssen wir uns sorgen um die Ewigkeit, ob wir sie bei Gott oder fern von Gott verbringen. Dieser Hades, über den wir am Anfang gesprochen haben, den kann man bezeichnen als das örtliche Untersuchungsgefängnis. Es ist eine Warteposition, wo wir uns nach diesem Leben befinden, wenn wir Jesus nicht in unserem Herzen angenommen haben. Ein Warten, wo der Sünder auf seine Gerichtsverhandlung wartet. Nun, jetzt möchte ich mit Ihnen ein paar Stellen anschauen, ein paar Aussagen und Erlebnisse von Menschen, die tot waren und wiederbelebt wurden. Ich beginne mit Christen, die tot waren. Ich werde hier ein bisschen was vorlesen aus einem Buch. Dieses Buch gibt es auch als Heftchen, vielleicht interessiert das jemand. Das sind so ein paar Auszüge aus dem Buch, und das kann man hier erwerben. Und das Buch sieht auch so aus. Es ist vom Dr. Medizin Morris S. Rawlings, ein Herzspezialist, der sich darauf konzentriert hat. Man muss es anders sagen. Ein Herzspezialist, der kein Christ war, bis er eine Reihe von Menschen ins Leben zurückgeholt hat und diese Menschen ungefragt von ihrem Erlebnis, was gerade Sekunden erst her war, erzählten. Zusammenfassend kann man sagen, die Ungläubigen erzählten ganz andere Sachen als Christen. Und es war so fatal und so beängstigend für ihn, dass er das als Anlass nahm, sich mit Christus auseinanderzusetzen und sich dadurch als Christ bekehrte oder zum Christsein bekehrte. Er fasst hier einige Punkte zusammen, unter anderem von Dwight Moody, einem Schuhverkäufer aus Chicago, der zu einem der größten Evangelisten des Christentums aller Zeiten wurde. Vielleicht haben Sie den Namen schon gehört. Er schrieb im August 1899, sagte er: Eines Tages werdet ihr in der Zeitung lesen, Moody sei tot. Glaubt davon kein Wort. In dem Moment werde ich lebendiger sein, als ich es jetzt bin. 1837 wurde ich nach dem Fleisch geboren. 1855 wurde ich aus dem Geist geboren. Die Bibel nennt es Wiedergeburt oder von Neuem geboren sein, nicht zu verwechseln mit Reinkarnation. Ja, es entspricht der Stelle aus Johannes 3, wo Jesus sagt, es sei denn, dass du von Neuem geboren wirst, sonst kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Das ist eine neue Geburt in unserem Geist, in unserem inneren Menschen. Das, was aus dem Fleisch geboren ist, kann sterben. Das, was aus dem Geist geboren ist, wird ewig leben. Später, noch im gleichen Jahr, war Moody dem Tode nahe. Eines Wintermorgens, am Freitag, den 22. Dezember 1899, so erzählt sein Sohn Will, hörte er Moody in seinem Zimmer am anderen Ende des Ganges sagen: Die Erde schwindet, der Himmel öffnet sich vor mir. Will eilte zum Zimmer seines Vaters. Moody sagte: Das ist kein Traum, Will, es ist wunderschön. Wenn das der Tod ist, ist er herrlich. Gott ruft mich und ich muss gehen. Haltet mich nicht zurück. Dann begann er, ohne über Schmerzen zu klagen, in Bewusstlosigkeit zu versinken. Er nannte es Verzückung. Nach den Anstrengungen des Arztes kam Moody zu sich und wollte wissen, wo alle waren. Er sagte, er sei nicht mehr in dieser Welt gewesen. Ich ging zum Himmelstor. Ach, das war so wunderbar. Und ich konnte die Kinder sehen. Als man ihn fragte, wen er gesehen habe, sagte er: Ich sah Irene und Dwight. Dann, als er erkannte, dass er dem Ende nahe war, sagte er: Ich werde so lange bleiben, wie ich kann. Aber wenn meine Zeit gekommen ist, bin ich bereit. Wenn Gott will, kann er ein Wunder wirken. Ich werde aufstehen. Herr Doktor, ich kann genauso gut im Sessel sterben wie im Bett, nicht wahr? Dann empfing Moody seinen Ruf für die Ewigkeit. Es könne ihn nichts halten, sagte er. Der Wagen, der ihn abhole, sei schon im Zimmer. So befasste sich Dwight Moody zuerst mit dem Tod und machte dann eine kurze Erfahrung, um dann, nachdem er seine Kinder und himmlische Welten gesehen hatte, zurückzukehren. Schließlich starb er endgültig, sichtlich friedvoll und voller Erwartung. Eine weitere Begebenheit geht um einen Buchhalter. ein 70-jähriger Buchhalter, der unmittelbar nach seiner Wiederbelegung auf Tonband aufgezeichnet wurde. Ich lese vor. Wegen meiner Brustschmerzen schoben sie mich schnell aus der Notfallaufnahme in die Intensivstation. Sie sagten mir, ich hätte einen Herzanfall. Im Aufzug fühlte ich, dass mein Herz stillstand. Ich hörte auf zu atmen und dachte, das war's. Das nächste, woran ich mich erinnere, ist, wie ich auf der Intensivstation auf meinen Körper hinunterschaute. Ich wusste nicht, wie ich dort hingekommen war, aber sie arbeiteten an mir rum. Da war der junge Arzt im weißen Kittel und zwei Schwestern und ein Schwarzer in weißer Uniform. Er leistete den Großteil der Arbeit an mir. Der Schwarze drückte etwas auf meine Brust und etwas anderes atmete für mich. Und alle riefen, hol das und hol dies. Später hörte ich, dass der Schwarze ein Krankenpfleger der Station war. Ich hatte ihn vorher noch nie gesehen. Ich erinnere mich sogar an die schwarze Fliege, die er trug. Das nächste, woran ich mich erinnere, war, dass ich durch einen dunklen Tunnel ging. Ich berührte die Wand nicht. Schließlich kam ich heraus auf ein freies Feld und lief auf eine große weiße Mauer zu, die besonders lang war. Dort führten auch drei Stufen zu einem Eingang in der Mauer. Auf einer Plattform oberhalb der Stufen saß ein Mann, gekleidet in ein blendendes und weiß leuchtendes Gewand. Auch sein Gesicht hatte ein leuchtendes Strahlen. Er schaute nach unten in ein dickes Buch und las. Als ich auf ihn zuging, erfüllte mich große Ehrfurcht und ich fragte ihn, bist du Jesus? Er sagte, nein, Jesus und deine Lieben findest du jenseits dieser Pforte. Nachdem er in sein Buch geschaut hatte, sagte er, du kannst durchgehen. Und dann ging ich durch die Tür und auf der anderen Seite sah ich eine herrliche, glänzende, beleuchtete Stadt, die etwas reflektierte, das wie Sonnenstrahlen aussah. Es bestand alles aus Gold oder einem glänzenden Metall. Kuppeln und Türme herrlich arrangiert und die Straßen glänzten, nicht ganz wie Marmor, sondern sie waren aus irgendetwas gemacht, das ich noch nie zuvor gesehen hatte. Dort waren viele Menschen, alle in leuchtend weiße Gewänder gekleidet, mit strahlenden Gesichtern. Sie sahen wunderbar aus. Die Luft roch so frisch, so etwas habe ich noch nie gerochen. Eine herrliche Musik bildete den Hintergrund, himmlische Musik. Und ich sah zwei Gestalten auf mich zukommen und erkannte sie sofort. Es waren meine Mutter und mein Vater, die beide schon Jahre vorher gestorben waren. Meine Mutter hatte eine Amputation erlitten und doch war ihr Bein jetzt wieder erneuert. Sie lief auf zwei Beinen. Ich sagte zu meiner Mutter, ihr seht wunderbar aus, du und Vater. Und sie sagten zu mir, du hast die gleiche Ausstrahlung und bist genauso schön. Als wir dort zusammen entlang gingen, um Jesus zu finden, konnte ich ein Gebäude sehen. Das war größer als alle anderen. Es sah aus wie ein Fußballstadion, das an dem Ende, an dem das Gebäude stand, offen war. Von dort ging ein blendender Lichtschein aus. Ich versuchte, zu dem Licht aufzublicken, aber ich konnte es nicht. Es war zu hell. Von diesem Gebäude schienen sich viele Menschen, vor diesem Gebäude schienen sich viele Menschen in Anbetung und Gebet zu verbeugen. Ich sagte zu meinen Eltern, was ist das? Sie sagten, dort drin ist Gott. Das werde ich nie vergessen. So etwas habe ich noch nie gesehen. Wir gingen weiter, weil sie mich zu Jesus bringen wollten. Und wir gingen an vielen Menschen vorbei. Sie waren alle glücklich. Ich habe mich noch nie so wohl gefühlt. Als wir uns dem Platz näherten, wo sich Jesus aufhielt, fühlte ich plötzlich, wie ein starker elektrischer Schlag meinen Körper durchzuckte. So als hätte mich jemand auf den Brustkorb geschlagen. Mein Körper krümmte sich nach oben, als sie mein Herz flimmern stoppten. Ich war wieder in mein früheres Leben zurückgekehrt. Aber ich war nicht besonders glücklich darüber. Ich wusste jedoch, dass ich gesandt worden war, um anderen von diesem Erlebnis zu berichten. Ich habe die Absicht, den Rest meines Lebens damit zuzubringen, es jedem zu erzählen, der es hören will. Auch Christen haben letzte Worte. Und auch da habe ich ein paar entdeckt von Leuten, die sie sicherlich auch kennen oder wo sie schon mal von gehört haben. Da war zum Beispiel John Knox. Er starb 1572 mit den leidenschaftlichen Worten, Lebt in Christus, hört, ein Sterbender ruft, lebt in Christus, lebt in Christus, dann braucht das Fleisch den Tod nicht zu fürchten. Jetzt ist es soweit. Samuel Johnston schrieb oder sagte, glauben Sie einem Sterbenden, nichts als das Heil in Christus kann Ihnen Trost vermitteln, wenn es ans Sterben geht. Nichts. Dann eine Frau Williams, wo hier auch etwas geschrieben steht von, ist auch sie war klinisch tot und erzählte nachher. Das nächste, was ich wusste, war, dass ich nah am Strand eines großen Ozeans aus Feuer stand. Es war wohl gerade so, wie es die Bibel in Offenbarung 21 beschreibt, den See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Ich erinnere mich klar an jedes Detail und jeden Moment dessen, was ich während der Stunde, in der ich diese Welt verlassen hatte, sah. Und was geschah, als an alles, was meinen Lebzeiten geschehen ist. Ich stand in einiger entfernten Masse aus blauem Feuer. Soweit meine Augen sehen konnten, ein See aus Feuer und Schwefel. Es war niemand in dem See. Ich war auch nicht darin. Ich sah auch Leute, die ich gekannt hatte, die gestorben waren, als ich 13 Jahre alt war. Ebenfalls sah ich einen Jungen, mit dem ich zur Schule gegangen bin. Er war in jungen Jahren an Kieferkrebs gestorben, der mit einem kranken Zahn begonnen hatte. Er war 2 Jahre älter als ich. Wir erkannten einander, aber wir sagten nichts. Alle starrten und schienen tief in Gedanken versunken zu sein, als könnten sie nicht glauben, was sie sahen. In ihren Gesichtern spiegelt sich Bestürzung und Verwirrung. Die Szene war so furchterregend, dass Worte fehlen. Man kann es nicht beschreiben, außer man würde sagen, dass wir jetzt schon Augenzeugen des jüngsten Gerichts waren. Da gibt es keinen Fluchtweg, keinen Ausweg. Man versucht nicht einmal einen zu suchen. Das ist das Gefängnis, aus dem niemand entfliehen kann, es sei denn durch das Eingreifen Gottes. Ich sagte hörbar zu mir selbst, wenn ich davon etwas gewusst hätte, hätte ich alles nur irgend Mögliche getan, um dem zu entgehen und nicht an einen solchen Ort gebracht zu werden. Aber ich hatte es nicht gewusst. Als mir diese Gedanken blitzartig durch den Kopf gingen, sah ich einen anderen Mann vor uns vorbeigehen. Ich wusste sofort, wer er war. Er hatte starke, freundliche Gesichtszüge, voller Mitgefühl, gefasst und furchtlos, Meister über alles, was er sah. Es war Jesus selbst. Große Hoffnung ergriff mich und ich wusste, die Lösung meines Problems war diese großartige und wunderbare Persönlichkeit, die hier in diesem Gefängnis verlorener, verwirrter, zum Gericht bestimmter Seelen an mir vorbeiging. Ich sagte nur so für mich selbst, wenn er nur in meine Richtung blicken und mich sehen würde, dann könnte er mich aus diesem Ort befreien. Er wüsste, was zu tun ist. Er ging weiter und es schien, als würde er nicht in meine Richtung schauen. Aber gerade bevor er aus meinem Gesichtsfeld verschwand, wandte er seinen Kopf und schaute mich direkt an. Mehr brauchte es nicht, sein Blick war genug. In Sekundenschnelle war ich wieder zurück in meinem Körper. Es war, als wenn man durch eine Tür in ein Haus kommt. Ich konnte die Prokes, die Leute, bei denen ich wohnte, minutenlang beten hören, bevor ich meine Augen öffnen und etwas sagen konnte. Ich konnte aber hören und verstehen, was sich abspielte. Dann kam plötzlich Leben in meinen Körper. Ich öffnete die Augen und sprach mit ihnen. Es ist leicht, über etwas zu reden und es zu beschreiben, das man gesehen hat. Ich weiß, dass es einen Feuersee gibt, weil ich ihn gesehen habe. Ich weiß, dass Jesus Christus in Ewigkeit lebt. Ich habe ihn gesehen. Die Bibel sagt in Offenbarung 1, ich, Johannes, am Tag des Herrn, wurde ich vom Geist ergriffen und hörte hinter mir eine Stimme, laut wie eine Posaune. Sie sprach, schreib das, was du siehst, in ein Buch. Unter den vielen Dingen, die Johannes sah, war auch das Gericht. Und er beschreibt es in Offenbarung 20, so wie er es gesehen hat. In Vers 10 schreibt er, und der Teufel, der sie verführte, ward geworfen in dem Pfuhl von Feuer. Wiederum in Offenbarung 21,8 schreibt Johannes, er sah den Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der See, den ich gesehen habe. Und ich bin mir des einen sicher, dass am Ende dieses Zeitalters, beim jüngsten Gericht, alles Schlechte im Universum endgültig in diesen See geworfen wird und für alle Zeit zerstört wird. Ich danke Gott für Menschen, die beten können. Ich hörte, wie Frau Brock für mich betete. Sie sagte, oh Gott, nimm Tom nicht weg. Er ist nicht gerettet. Im gleichen Augenblick öffnete ich die Augen und sagte zu ihnen, was ist denn passiert? Für mich war die Zeit nicht stillgestanden. Ich war zu einem anderen Ort gereist und nun war ich zurück. Kurz darauf kam der Krankenwagen an und ich wurde zum Good Samaritan Hospital in Portland gebracht. Dort kam ich kurz vor 6 Uhr abends an, wurde in den OP gebracht und meine Kopfhaut wurde mit vielen Stichen vernäht. Dann kam ich auf die Intensivstation. Es gab wirklich nicht viel, was die Ärzte hätten tun können. Man musste einfach warten und sehen. Während dieser 4 Tage und Nächte schien ich mich in ständiger Verbindung mit dem Heiligen Geist zu befinden. Ich durchlebte noch einmal alle Begebenheiten meines vergangenen Lebens und die Dinge, die ich gesehen hatte, wie zum Beispiel den Feuersee und wie dort Jesus zu mir kam. Ich hatte meinen Onkel gesehen und den Jungen, mit dem ich zur Schule gegangen war, und dann die Rückkehr ins Leben. Die Gegenwart des Geistes Gottes war beständig um mich und oft sprach ich laut mit dem Herrn. Dann fragte ich Gott, was er aus meinem Leben machen wolle, was sein Wille für mich ist. Dann etwa um 9 Uhr kam die Berufung Gottes. Die Stimme des Geistes kann oft sehr deutlich sein. Er sagte zu mir, ich möchte, dass du der Welt verkündigst, was du gesehen hast und wie du ins Leben zurückgekommen warst. Ihr habt gemerkt, ich bin jetzt gar nicht bei der Frau Williams gelandet, sondern beim Thomas Welsch. Wie auch immer. Das war jetzt die andere Seite. Das war jetzt jemand, der nicht mit Christus gestorben war, aber dem der Herr eine Chance gegeben hat, wie es wohl nur ganz selten der Fall ist, dass jemand zurückkommen darf. Die Geschichte von der Frau Williams erspare ich mir jetzt auch, aber vielleicht schaut ihr mal in das Buch hier rein, da steht es drin. Es gibt noch einen Bericht hier, der, finde ich, sehr aussagekräftig ist, den möchte ich noch lesen. Es ist von einem Pastor übrigens, der damals noch kein Pastor war, sondern ein kranker Junge. Pastor Kenneth E. Hagin erinnert sich in seinem Traktat My Testimony, mein Zeugnis, an Erfahrungen, die sein ganzes Leben veränderten. Dieses Erlebnis brachte ihn dazu, geistlicher zu werden, um es anderen weiterzusagen. Er erzählt Folgendes. Am 21. April 1933, Samstagabends um 7:30 Uhr in McKinney, Texas, 50 Kilometer nördlich von Dallas, hörte mein Herz auf zu schlagen. Und der geistliche Mensch, der in meinem Körper lebt, verließ den Körper. Ich ging abwärts, tiefer und tiefer, bis die Lichter der Erde entschwanden. Je tiefer ich hinunterkam, umso schwärzer wurde es, bis alles nur noch schwarz war. Ich hätte meine Hand nicht einmal sehen können, wenn ich sie einen Zentimeter vor die Augen gehalten hätte. Je tiefer ich hinunterkam, umso heißer und stickiger wurde es. Schließlich konnte ich weit unter mir Lichter an den Wänden der Höhlen der Verdammten flackern sehen. Sie spiegelten die Feuer der Hölle wider. Der riesige, weiß leuchtende Feuerball zog mich an, wie ein Magnet Metall anzieht. Ich wollte nicht dorthin, ich lief auch nicht darauf zu, aber so wie das Metall auf den Magneten zuspringt, wurde mein Geist von diesem Ort angezogen. Ich konnte meine Augen nicht davon abwenden. Die Hitze schlug mir entgegen. Viele Jahre sind seitdem vergangen. Er ist heute 82. Und doch steht es mir heute noch genauso vor Augen, wie ich es damals gesehen habe. Die Erinnerungen daran sind so frisch, als wäre es letzte Nacht passiert. Als ich den Boden der Grube erreichte, wurde mir bewusst, dass sich an meiner Seite eine Art geistliches Wesen befand. Ich hatte mich nicht danach umgeschaut, weil ich meine Augen nicht vom Höllenfeuer abwenden konnte. Aber als ich anhielt, legte die Kreatur ihre Hand auf meinen Arm zwischen Schulter und Ellenbogen, um mich hineinzugeleiten. Im selben Moment sprach eine Stimme von weit her, über der Schwärze, über der Erde, über dem Himmel. Es war die Stimme Gottes, obwohl ich ihn nicht sah. Und ich weiß nicht, was er sagte, denn er sprach nicht Englisch. Er sprach in einer anderen Sprache. Und als er sprach, widerhallte es durch die ganze Region der Verdammten und schüttelte sie wie ein Blatt im Wind und ließ die Kreatur, die mich hielt, ihren Griff lösen. Ich drehte mich nicht um, aber da war eine Kraft, die mich zog. Und ich kam zurück, weg von dem Feuer, weg von der Hitze, zurück in den Schatten der Finsternis. Ich begann aufzusteigen, bis ich an den Rand der Grube kam und das Licht der Erde sah. Ich kam genauso wirklich wie immer in das Zimmer zurück. Ich ging durch die Tür hinein, obwohl mein Geist keine Tür brauchte. Ich schlüpfte zurück in meinen Körper, so wie ein Mann morgens in seine Hose schlüpft. Genauso wie ich ihn verlassen hatte, durch den Mund. Dann sprach ich mit meiner Großmutter. Sie sagte: Mein Sohn, ich dachte, du wärst tot. Ich dachte schon, du wärst von uns gegangen. Ich wollte, ich hätte die Worte, um diesen Ort zu beschreiben. Die Menschen gehen so selbstzufrieden durch das Leben, als müssten sie nicht mit einer Hölle rechnen. Aber das Wort Gottes und meine eigene Erfahrung sagen mir etwas ganz anderes. Ich weiß, was es heißt, bewusstlos zu sein. Es ist alles schwarz, wenn man bewusstlos ist. Aber ich sage Ihnen, es gibt keine Schwärze wie die Finsternis da draußen. Aristoteles schrieb im 4. Jahrhundert in seiner Sterbestunde: Unrein bin ich auf die Welt gekommen. Ängstlich habe ich in ihr gelebt. Jämmerlich scheide ich von ihr. O du Ursprung allen Seins, erbarme dich meiner. Hätte ich die Zeit, würde ich Ihnen jetzt noch von Charles Darwin etwas vorlesen. Ich fasse es zusammen. Charles Darwin ist bekannt geworden durch die Evolutionstheorie, die er aufstellte. Viele denken sicher bis heute, dass dieser Darwin tatsächlich die Schöpfung weiterhin leugnet. In meinem Religionsunterricht in der Schule, wo ich war, wurde die Schöpfungstheorie nicht mehr erwähnt. Es wäre ein Thema für sich, Evolution oder Schöpfung. Glauben Sie mir nur eins, ich habe mich so weit damit beschäftigt, um zu wissen, dass weder die eine noch die andere bewiesen worden ist. Es sind beides Theorien. Darwin, der eben diese andere Theorie brachte, die sehr viele Menschen von Gott wegführte bis heute, Generationen, hat kurz vor seinem Tod eine andere Haltung gezeigt. Er ist gewissermaßen umgekehrt. Ich möchte wenigstens ein Zitat lesen. Ein anderes Buch von diesem Dr. Rawlings, was hierüber Auskunft gibt. Er sagte über sich, der Lady Hope, das war die Frau, die ihn pflegte und bei ihm war die letzten Tage im Krankenhaus: Ich war ein junger Mann mit völlig unreifen Ideen, sagte er, und das hat diese Frau aufgeschrieben. Und er sagte: Bitte sprich doch mit mir über Gott. Sie fragte: Worüber soll ich sprechen? Über Christus Jesus und sein Heil. Ist das nicht das allerbeste Thema? Ich denke, viele wissen das nicht, dass Darwin durchaus anders geendet hat, als er begonnen. Er war als Kind auch in der Baptistengemeinde als Christ, hat sich abgewandt und hat nachher wieder zurückgefunden. Ich könnte euch jetzt vorlesen von Sir Francis Newport oder von Napoleon und Voltaire, was sie sagten in ihrer letzten Stunde. Es ist grausig. Lasst uns vielleicht nochmal Voltaire anschauen. Voltaire war einer der großen Denker seiner Zeit. Er war Philosoph, er hat vieles mit reingebracht. Feder mächtiger war als das Schwert, das war seine Aussage, dessen Intellekt und Ehrentitel nicht zu übertreffen waren. Dieser Mann hatte einen Schlaganfall erlitten, der ihn langsam dahinsiechen ließ. Als seine Freunde ihn besuchen, fanden sie ihn in einer gänzlich unerwarteten Lage vor, die wie folgt beschrieben wird. Er verfluchte sie ins Angesicht und in seiner Qual, die offensichtlich durch ihre Anwesenheit noch vergrößert wurde, rief er wiederholt mit lauter Stimme aus: Fort mit euch! Ihr seid es, die mich in diese Lage hineingebracht haben! Lasst mich in Ruhe, sage ich euch! Fort mit euch! Was für einen elenden Ruhm habt ihr mir verschafft! In der Hoffnung, seine Qual durch eine schriftliche Widerrufung zu mildern, ließ er diese schreiben, unterschrieb sie mit eigener Hand und ließ das Dokument von Zeugen unterschreiben. Aber es war alles vergeblich. 2 Monate lang litt er unter derartigen Seelenqualen, dass er zuweilen in seiner ohnmächtigen Wut gegen Gott und Menschen mit den Zähnen knirschte. Dann wandte er sich ab und schrie laut: Ich muss sterben, von Gott und Menschen verlassen. Selbst seine Pflegerin sagte ein ums andere Mal, auch wenn man mir alle Schätze Europas gebe, möchte ich nie wieder einen Ungläubigen sterben sehen. Sir Francis Newport war einer von denen, die sehr schnell erkannten, was es auf sich hatte auf dem Sterbebett. Dass es einen Gott gibt, weiß ich, schrieb er. Denn ich spüre beständig die Auswirkungen seines Zornes. Dass es eine Hölle gibt, davon bin ich gleichermaßen überzeugt. Steht sie mir doch fortwährend vor Augen, indem mir alle meine Sünden wieder einfallen. Warum bin ich denn in 3 oder 4 Tagen zum Skelett abgemagert? Ich will es euch sagen, ich habe meinen Schöpfer verachtet und meinen Erlöser abgelehnt. Ich habe es mit den Gottlosen und Sündern gehalten und diesen Kurs konsequent weiterverfolgt. Als meine Sorglosigkeit am größten und die Mahnung meines Gewissens am geringsten waren. In unaussprechlichem Entsetzen rief er aus, ach, die Qualen der Hölle sind nicht zu ertragen. Und damit starb er. Napoleon sagte, ich sterbe weit vor der Zeit und mein Leib wird der Erde zurückgegeben, um von Würmern gefressen zu werden. Das ist das Schicksal dessen, den man Napoleon den Großen nannte. Welch ein Abgrund zwischen meinem grenzenlosen Elend und dem ewigen Reich Christi. Warum müssen wir es erst so spät erfahren? Warum müssen wir es erst so spät verstehen und danach handeln, wo uns doch so viele Jahre oft geschenkt sind? Niemand weiß, wie alt er wird. Ich weiß nicht, ob ich in einem Jahr noch da bin. Sie wissen es genauso wenig. Welch ein Hochmut, sich diese wichtigste aller Fragen zum Schluss aufheben zu wollen. Es ist gefährlich, dem lebendigen Gott zu trotzen und sein Angebot abzulehnen. Nun, was können Sie tun, womit wir beim 3. und letzten Punkt wären? Was können Sie tun, um Ihre Angst vor dem Tod nicht mehr haben zu müssen? Sir Thomas Scott, der frühere Präsident des englischen Oberhauses, sagte unmittelbar vor seinem Tod, bis zu diesem Augenblick dachte ich, es gebe weder Gott noch Hölle. Jetzt weiß und fühle ich, dass es beides gibt. Und ich bin dem Verderben ausgeliefert durch das gerechte Urteil des Allmächtigen. 2 andere Personen aus der Bibel starben so. Jesus Christus, es ist vollbracht. Stephanus, der erste Märtyrer der christlichen Kirche. Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Welch ein Unterschied in dieser letzten Stunde. Welch ein Unterschied beim Betreten der Brücke zur Ewigkeit. Jesus sprach, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn wir das richtig verstehen, dann heißt es, dass unsere Kirche uns nicht zu Gott führt. Vielleicht sind einige von Ihnen Mitglied in irgendeiner Gemeinde, in irgendeiner Kirche. Und ich darf Ihnen sagen, es wird keinerlei Unterschied machen. Vielleicht sind Sie jemand, der großzügig gibt, gute Dinge tut. Ich muss Ihnen sagen, es wird keinen Unterschied machen. Vielleicht sind Sie viel anständiger als alle um Sie herum. Gott sagt, es wird keinen Unterschied machen. Warum? Welche Aussagen? Er, Jesus, ist der Weg. Er allein. Nicht seine Kirche. Nicht Organisation. Nicht Priester, Pfarrer, Päpste. Niemand von uns. Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es ist gleichzeitig so einfach, wie es konsequent ist. Kein anderer Weg, sagt Jesus hier. Er sagte auch, ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt und damit ihr es im Überfluss habt. Auch das, sagt er uns. Er sagt, in meines Vaters Hauses sind viele Wohnungen. Und ich gehe voran, um euch Wohnung zu bereiten. Er hält uns durchaus seine Hand hin und sagt, hey, ich bin hochgradig interessiert daran, dass jeder Mensch, der lebt, diese ewige Herrlichkeit erlebt, dabei ist und nicht auf der anderen Seite landet. Warum hätte Jesus auf die Welt kommen sollen, wenn nicht das seine Antriebskraft gewesen wäre? Er, der Gott über Milliarden von Engeln, über Universen, die er geschaffen hat mit seiner Hand. Er macht sich so winzig klein, dass er in ein Jahrhundert hineinpasst. In ein Jahr, in einen Tag. Ja, bis hinein in eine Frau, in die Gebärmutter einer Frau. Ist das nicht unglaublich? Gott, wir reden hier von Gott. Das Evangelium ist unglaublich und doch wahr. Er sagte, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Er sagt, wer an mich Wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Und er sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer mir öffnet, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm nehmen. Wow, so eine offene Hand. Einer der ernstesten und wichtigsten Sätze Jesu ist dieser. Jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmel ist. Wer aber mich vor den Menschen verleugnen wird, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater, der in den Himmel ist. Das ist der Richterspruch, der schon gesprochen wurde, den wir kennen dürfen heute. Ist doch toll. Ich gehe in ein Gerichtsverfahren, ich weiß genau, wenn ich so und so handle, kann mir nichts passieren. Aber ich weiß auch genau, wenn ich das und das tue, bin ich verurteilt. Er ist gekommen, um unsere Sünden zu vergeben, weil, wenn wir uns heute anschauen, keiner von uns ist ohne Sünde, oder? Jeder hat in seinem Leben schon mal gelogen, vielleicht gestohlen, vielleicht was Unrechtes getan. Eins reicht und wir haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Auch das lehrt die Bibel sehr klar und deutlich. Aber es gibt Vergebung und dafür ist Jesus gekommen. Dafür. Er sagt, wir sollen leben, wie er es uns zeigt, wie er uns hilft dabei. Und wir haben jetzt Aussagen gehört, Aussagen der Bibel zum Leben nach dem Tod. Wir haben Aussagen von Zeitzeugen gehört, fast sogar aus verschiedenen Epochen. Und wir haben jetzt auch grob gehört, was müssen wir denn tun, damit wir diese Angst nicht mehr haben müssen. Was müssen wir tun, damit wir wirklich sagen können, wenn ich morgen sterbe, ich weiß, wo ich hingehe. Wussten Sie, dass die Bibel uns sagt, dass Heilsgewissheit möglich ist? Das Neue Testament lehrt uns, dass wenn wir Gottes Kinder sind, der Geist Gottes, unserem Geist, das jetzt schon sagt, ich weiß das. Es ist kein Hochmut von mir, wenn ich das sage. Und ich sage Ihnen, jeder von Ihnen kann das wissen, wenn er diese Entscheidung für Christus trifft. Ich will Sie herausfordern. Diese Entscheidung ist kein religiöser Akt. Diese Entscheidung ist eine Herzenseinstellung. Ist ein Sagen, okay, ich muss zugeben, ich habe falsch gelebt bis zu diesem Tag. Weil Christus war nicht meine Nummer eins. Wenn Christus deine Nummer zwei ist, hast du mit Christus nichts am Hut. Denn er sagt, wer etwas mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Christus ist ein Radikaler. Unterschätzt Jesus nicht. Jesus gibt dir alles, aber er will auch alles von dir. Er will dein ganzes Leben, nicht nur ein Zimmerchen in deinem Herzen. Er will dein Herz. Und wenn er das hat, füllt er es aus. Und einige andere Dinge werden dieses Herz verlassen. Böse Gedanken, Bösartigkeiten aller Art werden gehen. Charaktereigenschaften werden sich verändern. Ich habe das erlebt. Ich hätte es nicht geglaubt, wenn ich es nicht erlebt hätte. Deswegen verstehe ich, wenn jetzt hier vielleicht so einige Fragezeichen im Raum stehen. Wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, sagte Jesus, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Ist das nicht eine gute Nachricht? Das ist Evangelium. Evangelium heißt gute Nachricht. Deswegen bin ich so gern Pastor, weil ich habe die beste Nachricht der Welt. Wenn ich Auto verkaufe, könnte ich Ihnen vielleicht das neueste Modell des tollsten Superautos darstellen. In 10 Jahren ist das nichts mehr wert. Was ich Ihnen sagen kann, ist die beste Nachricht aller Zeiten. Jesus ist verliebt in Sie. Und er ist für Sie gestorben, schon vor 2000 Jahren. Weil er genau wusste, was heute und hier stattfindet. Und in allen Orten der Welt, zu jeder Zeit, weil er Gott ist, hat er diese Zeitprobleme nicht, die wir haben. Wir können nur hier sein oder dort sein. Er ist durch seinen Geist überall, zu jeder Zeit. Er ist Herr über die Zeit. Auch ein toller Gedanke. Ich habe eine Geschichte gefunden heute noch, die mir sehr passend scheint. Sie heißt Komm heim und sie wird von Billy Graham erzählt. Vielleicht kennt ihn jemand. Ein großer Evangelist, ein Mann auch um die 80 heute. Eine Witwe lebte gemeinsam mit ihrem Sohn in einer armseligen Mansarde. Jahre zuvor hatte sie gegen den Willen ihrer Eltern geheiratet und war anschließend mit ihrem Mann ins Ausland gegangen. Er hatte sich jedoch als verantwortungsloser und untreuer Mensch erwiesen und nach ein paar Jahren war er gestorben, ohne jegliche Vorsorge für sie und ihr gemeinsames Kind getroffen zu haben. Nur mit großer Mühe konnte sie von da an ihren Lebensunterhalt bestreiten. Die schönsten Augenblicke in ihrem Leben, im Leben ihres Kindes waren, wenn die Mutter es in den Arm nahm und ihm von dem Haus ihres Vaters in der alten Heimat erzählte. Sie erzählte ihm von dem wunderschönen grünen Rasen, den edlen Bäumen, den wilden Blumen und dem leckeren Essen. Der Junge hatte das Haus seines Großvaters nie gesehen. Aber für ihn war es der schönste Platz auf der Welt. Eines Tages klopfte der Postbote an die Tür der Mansarde. Die Mutter erkannte die Schrift auf dem Brief und mit zitternden Fingern riss sie den Umschlag auf. Darin fand sie einen Scheck und einen Zettel mit den Worten: Komm nach Hause. Eines Tages werden wir ein ähnliches Erlebnis haben. Ein Erlebnis, das alle, die Christus kennen, teilen werden. Wir wissen nicht, wann der Ruf kommt. Aber eines Tages wird sich eine liebevolle Hand auf unsere Schulter legen und wir werden die kurze Botschaft erhalten: Komm nach Hause. Wir alle, die wir Christus persönlich kennen, müssen keine Angst vor dem Sterben haben. Der Tod ist für die Christen nur ein Nachhausekommen. Ich möchte mit Ihnen beten. Ich bitte Sie dazu aufzustehen. Ich möchte ein Gebet sprechen, das Sie, wenn Sie wollen, zu Ihrem machen können. Ich werde es hier laut sprechen und Sie können sich in Gedanken einklinken. Und wenn Sie hinterher Ja Amen sagen, dann war das auch Ihr Gebet. Und wenn Sie hinterher noch mit jemandem reden wollen oder persönliches Gebet möchten, stehen wir gerne zur Verfügung. Herr Jesus, ich habe erkannt, dass ich ohne dich nicht leben will. Ich will dein Angebot annehmen, Herr, das ewige Leben zu haben. Und ich will es jetzt schon wissen. Herr, meine Sünden stehen zwischen uns und du hast versprochen, wenn ich sie dir bekenne, dann vergibst du sie mir. Dann darf ich frei von dieser Schuld vor dir stehen und kann vor Gott, dem Vater, kommen. Herr, ich will dein Kind sein. Vater, ich will nicht mehr mein eigenes Leben leben. Ich will, dass du mein Leben führst. Ich sehe doch nur die nächste Kurve. Du siehst alles. Hilf du mir, Herr, erfolgreich zu sein in diesem Leben. Erfolgreich nach deinem Maßstab. Vergib mir meine Schuld, jede Lüge, jede Aggression, all der Egoismus, den ich jahrelang gepflegt habe. Vergib mir mein Zweifeln an dir, Herr, und mein Nichtsuchen. Vergib mir, dass ich Werte weggeschmissen habe wie Müll, die du mir in meiner Kindheit schon geschenkt hast. Herr, ich will umkehren. Ich will heimkommen. Ich danke dir für das wundervolle Geschenk der Errettung, das du mir anbietest heute Abend. Ich nehme dich jetzt bewusst als meinen Heiland, als meinen Erlöser, als meinen Retter an. Und Herr, ich will nie mehr ohne dich sein. Ich möchte dich erleben. Ich möchte, dass du mir zeigst, wie real du bist. Dass du es in meinem kleinen Leben zeigst. In meiner kleinen Familie zeigst. in meinem Single-Haushalt. Herr, ich möchte, dass du es mir zeigst. Dass du mir zeigst, dass du mehr bist als Religion. Mehr als irgendwelche Ideen irgendwelcher Menschen. Ich möchte sehen, Herr, dass du wahrlich Gott bist. Und dass das, was in der Bibel geschrieben steht, die Wahrheit ist. Ich will all das ablegen, was mir das schwer macht zu glauben. All die Gedanken, all die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die oft nur pseudowissenschaftlich sind und mir weismachen wollen, Gott ist nicht da, Gott ist nicht wichtig. Herr, es tut mir so leid, dass ich so lange anders gelebt habe. Ab heute will ich dir gehören, mein ganzes Leben, Herr. All meine Schuld, all meine Sünde, auch all meine guten Eigenschaften lege ich dir in die Hand und bitte dich, gib du mir davon zurück, was gut für mich ist. Und stärke mich und gib mir neue Dinge, Herr, damit ich leben kann in deiner Kraft. Du bist gekommen, um mir das Leben zu geben, Herr, ein Leben in Überfluss. Und dafür danke ich dir. Ich nehme das jetzt an. Ich darf nun tief in mir wissen, dass ich dein Kind bin. Und dein Wort sagt, dass dein Geist es meinem Geist jetzt bestätigt. Und ich danke dir für diese Heilsgewissheit. Herr, ich will es auch weiter sagen. Ich will, dass Menschen dich finden und nicht in die Hölle fahren, nicht in die ewige Verlorenheit gehen. Danke, Herr. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt, und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten, Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5, in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.